Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Liebe Tod und Roboter heißt es seit dem 15. Mai endlich wieder auf Netflix. Nach 3 Jahren ist die Animationsanthologie von David Fincher und Deadpool-Macher Tim Miller zurück auf dem Streamingdienst. Und das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und wir sind in diesem Fall ein Kollege, mit dem ich darüber noch gar nicht gesprochen habe, aber zuletzt zumindest über etwas, was halbwegs in die Richtung Science Fiction geht, wie auch immer, Naben Manuel.
Ja, moin, freut mich, dass wir über Love, Death, Robots heute mal ein bisschen schnacken können. Wie du sagst, wir haben noch nicht drüber geredet, aber ich meine, ich glaube, wir sind wahrscheinlich uns einig, dass gerade die erste Staffel wahrscheinlich ziemlich famos war und man jetzt so ein bisschen immer darauf wartet, dass was Neues kommt, und es gab neues Futter, von daher war ich natürlich gespannt, ja.
Okay, dann muss ich dich gar nicht obligatorisch jetzt aufbohren im Hinblick, wie du dazu stehst, zu der ganzen Nummer, oder wie ist das?
Ja, ich meine, sonst hätte man es jetzt ja auch nicht wahrscheinlich direkt weggesnackt. Ich finde es schon einfach eine coole Idee, immer so eine Anthology-Serie zu haben. Das heißt, man kann so in jeder Episode eine eigene Geschichte erzählen. Kann das wie bei Star Wars Visions oder so, ne? Gibt das einem anderen Studio und hat Möglichkeiten, dass sich Leute da ausleben können. Und da wird's halt oft experimentell. Das kann einem dann mal super gefallen, mal total daneben gehen. Und wenn es halt daneben gegangen ist, dann ist die nächste Episode wieder cool. Und das heißt, da ist eigentlich immer was dabei, womit man was anfangen kann. Und in diesen Fällen sind es dann ja auch teilweise oft einfach super krasse Tech-Demos, die dann einfach zeigen, was halt einfach auch möglich ist in so einer begrenzten Zeitrahmen, ne, dass man sich da auch austoben kann und visuell zeigen kann, was geht. Also ich habe die alle geschaut natürlich und kann mich immer an so Highlights erinnern. Also mir ist die letzte Folge aus der 3. Staffel, Jibaro, die ist in meinem Kopf hängen geblieben, die war ja so krass auch visuell.
Die ist auch vielfach ausgezeichnet worden mittlerweile, ne, also
ja.
Die ist was Besonderes gewesen, sagen wir es mal so.
Ja, also da war schon eigentlich immer so ein bisschen was an Highlights dabei, von daher war ich gespannt, ja.
Ja, ich habe ja auch die 3. Staffel damals besprochen. Ich glaube, das war sogar, stimmt, mit Torben habe ich das gemacht. Liebe Grüße, der ja heute vor allem im Podcast Nerdbedarf zu hören ist. Mit dem hatte ich das besprochen, aber da hatten wir noch so einen Live-Ansatz, glaube ich, wo wir dann auch gar nicht mehr irgendwie großartig geschnitten haben und etc. und alles irgendwie in eine Sendung, und trotzdem haben wir dann eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen. Ja, mal schauen, wo wir hier landen. Ich würde sagen, also wir werden jetzt die 10 Episoden der 4. Staffel so nach und nach durchgehen, allerdings jetzt nicht alle in epischer Breite, immer mal so ein bisschen anreißen, uns gegenseitig die Bälle zuspielen, worum es da so geht, und vor allem dann natürlich ja so auf die Themenbereiche, die angesprochen werden, abseits von Liebe, Tod und Roboter eingehen und vor allem natürlich auf die Visualität des Ganzen, ne? Deshalb an dieser Stelle, weiß ich nicht, eine Spoilerwarnung kann man eigentlich nicht wirklich aussprechen, oder was meinst du?
Nee, ich glaube, es gibt jetzt nicht so wirklich viele Twists, würde ich sagen. Und die Storys sind ja alle irgendwie 7 bis 15 Minuten, also ich glaube, da braucht man, das können wir ohne Spoiler besprechen, weil es, glaube ich, nicht so viel zu spoilern gibt. Wer halt nichts wissen will, der hört uns halt erst später, ne?
Genau, also wenn dann, was tut ihr hier, und falls ihr es gesehen habt, bleibt auf jeden Fall hier. Das als Disclaimer vorausgeschickt. Ja, wir gehen, glaube ich, nach der Reihenfolge vor, die bei Netflix ist, wobei es ist eigentlich relativ egal, aber ich halte mich jetzt da dran zumindest, auch damit ich hier die IMDb nicht ständig hin und her halten muss. Aber ja, diese Staffel tut sich mit ihrem Auftakt vielleicht nicht den größten Gefallen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, dass die erste Folge, die ja sogar von David Fincher inszeniert ist, wie auch schon letztes Jahr, da hat er auch direkt den Auftakt geliefert, dass da ja doch sehr die Meinungen auseinandergehen oder da sehr viel Verwirrung und Unmut drüber herrscht?
Also ich sag mal so, ich war auf meinem Letterbox und habe angefangen zu gucken und habe die die Rezension von unserem lieben Kollegen Stu gelesen, der ja ganz begeistert war, aber geschrieben hat, ja, man kann auch was meckern. Und ich habe mir irgendwie so gedacht, im Unterton, da schwingt was mit. Und dann habe ich die Folge geguckt und wie ich sie fand, können wir gleich drauf eingehen. Gehe dann auf IMDb und denke so, 4,8 von 10. Gut, da ist irgendwas im Busch.
Ja,
so, das war so mein,
Also in Hinblick auf David Fincher, ich glaube, es, also in der IMDb ist das garantiert das schlecht bewertetste, was er gemacht hat. Und wahrscheinlich nach Alien 3 direkt dann auch so das niedrigste Rating. Ich weiß nicht, wobei ich ja Alien 3 nicht so furchtbar finde wie die meisten, aber David Fincher kann ihn ja selber nicht leiden. Er hat ja schon, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mit der dritten Staffel, mit diesem Bad Traveling oder Bad Travel, hat er ja zum ersten Mal schon so seine zähe Richtung Animation ausgestreckt oder reingetunkt, könnte man sagen. Und das setzt er jetzt hier auch fort mit etwas, ja, was man durchaus eher als Fingerübung bezeichnen könnte. Denn ich weiß gar nicht, wusste ich es im Vorhinein, dass hier ein Special ansteht mit den Red Hot Chili Peppers. Eine wirklich Kollaboration. Wobei sie haben, glaube ich, nur das Archivmaterial genommen von einem wirklich bekannten Konzert aus dem Jahre 2003, also schon über 20 Jahre her mittlerweile, in Irland im Slane Castle, wo sie aufgetreten sind. Und das stellt David Fincher nach in 3D-Animation mit den Red Hot Chili Peppers und allen anderen, die aussehen wie Marionetten. Und im Prinzip ist das eigentlich auch alles, ne?
Ja, ich fand's geil.
Ja.
Also ich hab das halt gesehen und war danach, wie gesagt, auf Letterboxd und IMDb und so unterwegs und dachte so, ich war auf Red Hot Chili Peppers Konzert nach Corona, wo ich mir dann natürlich Covid eingefangen habe. Daumen hoch.
Ja, super.
Aber Konzert war super und Red Hot Chili Peppers höre ich eigentlich mein Leben lang, ich finde die top. Und hab dann gesehen, okay, jetzt kriegen wir quasi ein Musikvideo. Ah, doch kein Musikvideo, wir haben hier den Auftritt, den wir wieder sehen. Und ich fand den super energetisch und eine richtig geile Idee, das so in diesen Marionettenfiguren halt zu machen. Ja. Und ich fand auch, dass es sehr geil quasi benutzt wurde, dass die Leute Marionetten sind. Das war so ein bisschen Meta dann auch, weil dann frag mich jetzt nicht, Name vom Sänger, er lehnt sich dann irgendwie nach vorne und klatscht die Leute ab, was halt nur geht, weil er gerade an den Leinen so gehalten wird. Oder ein paar andere Dinge will man jetzt vielleicht auch nicht spoilern, kommen wir wieder auf das Thema. Ne? Aber das wurde einfach super nett verwendet und hatte halt so eine Metaebene. Und dadurch fand ich das super interessant und die Kamera war halt super dynamisch, ist da überall lang geflogen. Es sah geil aus, dass aus den ganzen, vom ganzen Publikum, von der Masse halt dann die ganzen Laien hochgingen und so. Von daher fand ich super. Ich hätte es halt geiler gefunden, wenn es echt gewesen wäre. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, weil ich frage mich halt so ein bisschen, okay, es ist, ich fand's nice. Ich fand, es war sehr komisch, was so das Lip-Sync angeht und die Gesichter. Und dann denke ich mir, okay, wenn es jetzt ja eh animiert ist, dann sieht das schon irgendwie ein bisschen verwirrend und komisch aus. Aber so vom Vibe und Dynamik, Energie, Idee fand ich super. Also mehr hat das, und das waren jetzt 5 Minuten, warum sich da jetzt Leute aufregen, oh, wir hätten lieber eine andere Episode gehabt. Ja, mein Gott, also.
Ja, ich meine, gut, Leute regen sich zum einen, also, dass man sich darüber aufregt von wegen, das ist Zeitverschwendung, das ist ja wirklich lächerlich. Also, die Folge geht wirklich mit Abspann, glaube ich, weniger als 7 Minuten.
Ja.
Und die Abspänne bei Netflix sind mindestens 1 Minute, ne? Und dann noch, kennt man ja. Also, ich kann verstehen, wenn man hier verwirrt ist und sich fragt, was das soll, weil letzten Endes sehen wir hier halt einen Mitschnitt aus dem Konzert, was schon wirklich eine Weile her ist und bei einer Band, die aus heutiger Sicht oder wo zumindest auch einzelne Mitglieder aus heutiger Sicht durchaus umstritten sind, sage ich mal, ne? Ohne jetzt da das zu weit auszuführen. Aber unterm Strich, ich finde den Song ziemlich geil. Ich mochte den immer sehr gerne, also Can't Stop, ne? Ist ja sehr bekannt natürlich auch. Ich hatte auch nochmal nachgesehen, ob David Fincher schon mal irgendwas mit den Red Hot Chili Peppers zu tun hatte. Nein, gar nichts. Und der hat ja wirklich viel Erfahrung im Musikvideobereich gesammelt, bevor er Filme inszeniert hat. Und ja, damit kehrt er jetzt so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurück und man merkt, das ist was, worauf er in erster Linie einfach Bock hatte und mit der Technik zu experimentieren. Und bei der Technik bin ich auch bei dir. Ich fand, das sah unfassbar gut aus. Also klar, Lippenbewegungen oder Mundbewegungen eher sind ja, ja so eine Sache da. Aber das könnte auch Absicht sein, weil das bei Marionetten auch manchmal nie so wirklich exakt ist, beziehungsweise es sollte wahrscheinlich auch irgendwie sowas Roughes irgendwie haben. Aber wie das visuell gestaltet war, also klar, du weißt, dass es animiert ist und du weißt auch, dass es im Abspann steht, es ja von Blur Studios von Tim Miller kommt. Aber meine Güte, sah das echt aus. Also die Beleuchtung, die ganze Lichtgestaltung, die Puppen an sich, die Bewegungen. Du hattest ja schon erwähnt, wie der einmal so auf die Bühne stürmt und dann wirklich so Faxen macht. Weiß ich nicht, also ein Mensch würde dabei wahrscheinlich auseinanderfallen. Ja. Aber er ist ja eine Marionette, ne? Das ist... Ich fand es absolut großartig und auch diese abertausend Menschen alle so an Fäden halt, ne? Und zwar wirklich so dicht, dass das, also ich bin ganz ehrlich, beim ersten Mal habe ich sogar ganz kurz gedacht, regnet es da einfach?
Ja, mag stimmt, jetzt so doof die Streifen, kriegen, ja.
Ne?
Ja, also, und dann halt auch reflektiert, also nicht angeschienen durch die Scheinwerfer und so weiter, war das quasi schon genau atmosphärisch, ne? Ja.
Ja, wahnsinnig.
Und es gab dann noch eine Szene, wo dann Flea ja irgendwie mal, ich glaube, es war eher halt so nach oben springt und dann in der Luft halt verweilt und dann währenddessen werden dann, weiß ich nicht, verschiedene Wetter oder Beleuchtung oder Stadthintergründe, ich weiß nicht genau, eingespielt und so. Das, es sah wirklich einfach großartig aus.
Und Fincher hat sich dann natürlich auch ein bisschen künstlerische Freiheiten genommen. Also ich habe mir danach den Originalmitschnitt nochmal auf YouTube angesehen. Und du glaubst gar nicht, wie viele im Kommentarbereich geschrieben haben. Love, Death and Robots brought me here und sowas, ne?
Ja.
Also es scheint ja schon einen Effekt gehabt zu haben. Also man merkt schon, wo er dann irgendwie was Modernes hat einfließen lassen, ne? Also 2003 gab es halt noch keine Smartphones, die man irgendwie mit auf der Bühne hat und so. Aber das ist scheißegal. Ich fand's wirklich, also es ist stimmungsvoll, es ist temporeich, es ist technisch der Wahnsinn. Also da muss man natürlich auch sagen, es ist, wie du schon gesagt hattest, es ist letzten Endes eine Tech-Demo. Und ja, man kann auch kritisieren, dass es letzten Endes nicht wirklich groß was narrativ hat. Aber ich bin bei dir, da sind durchaus gewisse Aspekte, über die man so ein bisschen nachdenken kann, was so die Symbolik angeht, sage ich mal. Ne? Und das ist ja auch nicht unüblich für David Fincher.
Ja, und ich meine, wie gesagt, das ist halt auch in 5 Minuten durch, das Ding. Also ich habe jetzt nicht so ganz rausgekriegt oder rausgesehen, warum der Auftritt jetzt legendär ist. Ich meine, da gehört dann aber auch ein ganzes Konzert dazu. Ne? Und jetzt nicht nur ein Song. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, der Song, da ist jetzt wirklich das und das passiert, warum jetzt gerade deswegen es legendär geworden ist. Das hat man jetzt hier, würde ich sagen, nicht gesehen. Aber insgesamt war es einfach wie dynamisch, energiereich, super toll gemacht. Also.
Klasse.
Ja.
Also kann man gerne anders sehen. Schreibt uns in die Kommentare oder auf unserem wunderschönen Discord-Server. wo ihr uns direkt Feedback geben könnt, etc. Ist natürlich die Frage, wenn du halt mit der Musik nichts anfangen kannst. Aber jetzt mal ehrlich, es sind 5 Minuten, die gehen auch rum. Also dann, weiß ich nicht, Netflix hat ja extra sogar in der Summary geschrieben, drehen Sie einfach Ihre Stereoanlage auf, gucken und genießen und fertig. Also nee, von mir wirklich ein Daumen hoch, fand ich spitze. Ja.
Ja.
Dann kommen wir zum zweiten, was ja so ein gewisses Sequel ist zu dem, was wir schon mal vor 3 Jahren hatten, oder?
Ja, das war Night of the Mini Dead damals, glaube ich, ne? Und jetzt ist es Close Encounters of the Mini Kind. Und wir sind jetzt wieder in so einem Setting, wo im Grunde alles über Miniaturen geregelt ist und man überall diesen Tilt-Shift-Look hat, dass alles nochmal halt klein aussieht und man jetzt diese kleinen Männchen, die ja auch so eine piepsige Stimme dann immer haben und auch keine richtige Sprache sich verständigen und dann im Grunde so einen kurzen Film oder einen Film halt in kurz nachspielen. So.
Ja.
Und in dem Fall fand ich jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe die Episode damals ganz gut bewertet, irgendwie 7 von 10 oder so. Fand das, glaube ich, auch ganz witzig. Jetzt muss ich sagen, also die zweite fand ich wirklich einfach nur nervig. Also,
okay.
Die hat mir fast gar nichts gegeben jetzt irgendwie. Ich fand jetzt, ja, diese nervigen, piepsigen Stimmen und es war so unfassbar hektisch. Von A nach B, nach C, nach D, nach Z, bla bla bla, alle Orte zack, 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 nach und nach irgendwie abarbeiten. Es sah top aus, also da kann man nichts sagen, aber da wieder so der Punkt, das meinte ich gerade in der Erstfolge, man hätte halt das auch in echt machen können, ne? Mit echten Miniaturen und nicht animiert. Das wäre halt irgendwie geil gewesen und irgendwie hat mir das jetzt, muss ich sagen, nichts gegeben. Also das war, ja. Vielleicht ist es bei dir besser angekommen. Insgesamt kommt sie auch besser weg.
Ich kann's nachvollziehen. Es wirkt halt eigentlich nochmal, also es ist schon sehr ähnlich zu dem ersten Teil, ne? Es sind ja auch wirklich dieselben Leute an Buch und Regie, also Robert BC und Andy Lyon. Die haben auch abseits dessen nicht wirklich viel gemacht. Und ich hatte auch den Gedanken, ganz ehrlich, eigentlich sollte das Mivula Hamburg hier aus Deutschland mal bei denen anklopfen, dass die mal irgendwie einen Werbespot für die machen und im Gegenzug animieren die oder geben die denen das ihre Entourage zur Verfügung oder sowas. Weil das hat mich sehr daran erinnert, die ganze Zeit. Und es war natürlich auch so, also nicht nur der Titel spielt drauf an, sondern es sind auch einige Anspielungen innerhalb des Dings, ne? Also schon wie das anfängt. Das ist im Grunde eine rotzige Variante von Mars Attacks. Also, ne, mit von wegen, die schießen ihm das Gemächt weg. Das war schon, das fand ich eigentlich lustig. Und dann ist es natürlich sehr hektisch. Ich fand das Schlussbild schon amüsant, muss ich zugeben, mit diesem, ne?
Ja, das Schlussbild war witzig, klar. Das ist jetzt auch kein neuer Gag, ne? So.
Nee.
Aber das Schlussbild war schon witzig, ja. Und ich meine, es sah, wie du sagst, halt auch nett aus, aber ich hatte auch die Wunderland-Assoziation, gerade durch die Doku auch letztes Jahr war das ja, glaube ich. Und da dachte ich mir, das sieht halt auch alles geil aus. Und wenn man das jetzt einfach nicht animiert, sondern halt echt macht, ja, dann kostet das wahrscheinlich nochmal 10-mal so viel, keine Ahnung. Aber dann ist halt geil. Und jetzt fand ich es irgendwie so, wir haben es letzte Mal gesehen und das ist halt nochmal das Gleiche und in super hektisch und schnell. Ich fand es ein bisschen anstrengend.
Ja, klar, man könnte das mit Stop-Motion machen, aber das wäre nicht nur teurer, sondern auch wahnsinnig zeitintensiv, ne?
Ja, und also natürlich auch gegen das Konzept jetzt hier, ne? Also, aber ja, es muss einem ja, wie gesagt, nicht jede Folge gefallen.
Ist ja bei Anthologien. Anthologien sind einfach Wundertüten, ne? Man weiß nie, was man bekommt oder eine Pinata oder sowas. Ich fand's okay, aber wenn sie jetzt da noch einen dritten mitmachen würden, dann würde es so langsam, glaube ich, zu einer Masche verkommen. Also
Ja, ich frage mich halt, ob sie das wirklich machen, weil, also ich kann es mir gut vorstellen, weil es halt jetzt immer irgendwie nach einem Film benannt wurde und so ein bisschen Anleihen hat, ne? Und jetzt vielleicht dann wird sich für die, vielleicht nicht für die nächste, sondern für die übernächste Staffel dann nochmal das nächste Thema rausgesucht oder so. Kann ich mir schon halt gut vorstellen. Ich meine, die sind jetzt auch, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, die war jetzt auch nur 7 Minuten maximal. Also ist jetzt auch nicht sehr lange, ne?
Nee, aber es ist, ja, also ich fand es, ich das Ding vor 3 Jahren fand ich amüsanter tatsächlich.
Ja, ich auch.
Auch wenn hier keine schlechten Ideen drin waren, also weiß ich nicht, wie da irgendwelche Sehenswürdigkeiten auseinandergerupft werden. Hier Freiheitsstatue, die Statue da in Brasilien oder auch der Hollywood-Schriftzug. Also das war schon, ja, ist auch irgendwo, ich weiß nicht, eigentlich ist das, sind es vielleicht auch Bilder, die wir einfach zu oft gesehen haben in Roland Emmerich-Filmen? Ich weiß es nicht.
Nee, es ist auch, also dafür, dass das wirken kann, war das einfach auch alles zu hektisch und schnell. Also mir ist das einfach wirklich auf die Nerven gegangen.
Ja, gut, ich meine, damit spielt das Ganze natürlich auch, ne?
Ja.
Aber ja, es ist, also für mich war es okay, aber ich kann verstehen, wenn man da wirklich raus ist.
Und ich finde Into the Spider-Verse grandios. Das nur nebenbei.
Okay.
Der ist, weil er auch so hektisch und schnell ist, aber das war anders, so meine ich.
Ja, gut, obwohl Across the Spider-Verse ist schon, den habe ich im Kino gesehen und der ist schon, danach brauchst du erstmal einen Waldspaziergang, Kollege Timo es ausgedrückt hat. Schöne Grüße. Wir kommen zum nächsten unter der Regie von Jennifer Hugh Nelson. Die mischt ja schon, glaube ich, seit Staffel 2 an der ganzen Nummer hier mit, hat auch relativ, ja, deftige Folgen eigentlich abgeliefert. Also auch mal gern sowas mit Marines und ziemlich brutal. Ah. Ursprünglich ist die Frau bekannt geworden durch Kung Fu Panda 2. Und hat jetzt hier sich eine Kurzgeschichte vorgenommen. Magst du uns aufklären, Manuel?
Aufklären über den Inhalt?
Mhm. Oder bist du jetzt nicht vorbereitet?
Nee, doch, alles gut. also wir haben, wir verfolgen hier eben Spider-Rose, ist der Name der Folge und so ist auch der Name der Protagonistin, sag ich mal. Und diesmal sind wir in einem, ich habe gedacht, okay, das ist wirklich jetzt so das klassische Setting, was ich von so mindestens einer Folge in dieser Staffel erwarte. Irgendwie super düsteres Sci-Fi, irgendwo im Weltall, kein Plan, wo man ist, aber alles sieht so ein bisschen auch episch aus, aber es ist auch alles einfach kaputt, zerfallen und sie schwirrt da irgendwie im Weltall rum, hat dann ab und zu so, ja, so Rückblenden und irgendwelche schrecklichen Bilder im Kopf und injiziert sich dann überspritzen wahrscheinlich irgendwelche, weiß man nicht genau, Beruhigungsmittel oder was. Auf jeden Fall danach gehen die dann weg und sie ist ja auch wie in einer Matrix dann irgendwie angeschlossen an so Schläuche und so weiter. Irgendwelche schrecklichen Dinge sind da passiert und hauptsächlich geht es dann darum, dass ihr Mann im Grunde von einem der Widersacher ermordet wurde und sie jetzt Rache üben möchte. Und da tauchen dann verschiedene Aliens und andere Protagonisten eben auf, mit denen sie dann Handel treibt und versucht, das irgendwie in die Wege zu leiten. Und dann gibt's ja so ein ganz putziges Viech, was dann so ein Nosy nennt sie es ja auch, weil es so eine zückende Nase hat, taucht das dann auf und wird dann eben so ein bisschen von den der Alien-Rasse war es, glaube ich, die, mit der sie eben Handel betrieben hat, dagelassen. Und dann entspinnt sich mit den beiden eben so ein bisschen eine Geschichte und sie stellen sich dann zusammen diesem Widersacher, der halt ihren Mann getötet hat. Und das war so für mich so eine der klassischen Dinge, die ich halt hier erwarte. Ja.
Ja, sowohl inhaltlich als auch so designtechnisch, animationsmäßig.
Nee, sag, sorry.
Das ist alles gut. Das ist wirklich ganz klassisch. Also in Anführungsstrichen klassisch Love, Death and Robots. Also ich war sogar erst am Überlegen, weil im Abspann stand Jennifer Hugh Nelson, aber ich wäre sogar davon ausgegangen, dass die Folge hier von Tim Miller ist. Und ich würde die so ein bisschen beschreiben, ihre Figur, da hatte ich auch schon so Assoziationen, wie du schon meintest, Matrix oder Ghost in the Shell. Mhm. Und das wird dann so ein bisschen gekreuzt, eigentlich mit einer rotzigen Variante, also nach hinten raus rotzig, von Lilo und Stitch so ein bisschen, ne?
Ja, ich habe Lilo und Stitch nie gesehen, aber so von den Bildern, die man so im Kopf hat, ja, hast schon recht, das kommt schon irgendwie hin, ja.
Aber das Ende ist dann zu böse für Disney.
Das Ende, ja, ich musste tatsächlich auch nochmal zurückspulen und nochmal gucken, weil ich mir nicht sicher war, was passiert war. Man sieht es ja nicht, also ich würde es auch jetzt nicht spoilern, man sieht es ja auch nicht und es wird ja nur über Text gelöst, ne? Ja. Und ich habe gelesen, dass es in der Short Story tatsächlich anders ist. Und sie jetzt das Ende, also für die, die es gesehen haben, es ist umgekehrt. Das ist die, die eigentliche Geschichte, aber das haben sie sich irgendwie gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, wir haben sehr lange hin und her überlegt, weil es schon für sie angeblich ein großes Ding war, so eine Short Story im Grunde am Ende dann halt zu verändern und sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass das das ist, was sie zeigen wollen und das Ende ist, irgendwie schon bitterböse, ne, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, mir hätte es gereicht, also wir haben dann ja die eigentliche Endszene mit ihrer Figur und dann kommt danach nochmal was und ich glaube, das danach hätte ich nicht gebraucht.
Aber ich weiß nicht, ob ich sonst gerafft hätte.
Ja, gut, stimmt natürlich.
Also ohne weiß ich nicht, ob ich, also es wird dann schon klar, aber ohne das dahinter weiß ich nicht, ob ich verstanden hätte, das ist wahrscheinlich passiert.
Stimmt, hast du schon recht, ja. Ja, das, ja, obwohl ich hätte es generell ganz amüsant gefunden, wenn das eigentlich mit ihr dann nur, also klar, es wird dann, ja, der größere Zusammenhang, der wird einem dann schon klarer im Hinblick auf dieses Vieh. Kann man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist jetzt nicht eine dieser Folgen, also ich kann mich noch erinnern, vor 3 Jahren bei der Staffel, die ich ja hier besprochen habe, da hatte ich viele Folgen, wo man den Eindruck hatte, ja, ich würde da jetzt gern noch mehr von sehen und es fühlt sich eigentlich an wie der Auftakt zu mehr, ne?
Ja.
Hier war das nicht der Fall. Also wie soll man es sagen, so rein von der visuellen Gestaltung her war es sehr beeindruckend, keine Frage. Also generell bei fast allem, was von Blur Studios kommt, musst du dir teilweise die Augen reiben, ob das überhaupt noch Animationen oder schon irgendwie, also natürlich mit Motion Capture wahrscheinlich, aber das ist auf einem dermaßen hohen Niveau hier. Also da kann man dem Ganzen gar nichts vorwerfen. Emotional hat mich das, glaube ich, nicht so gekriegt und vielleicht hätte man sogar dieses etwas Bedeutungsschwangere, was ihre Figur und deren Vergangenheit da angeht, vielleicht hätte man das weglassen können.
Ja, weiß hätte man nicht, wahrscheinlich tatsächlich, was. Ja.
Na, also, mit den, das zahlt dann, weiß nicht, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen, ja gut, da ist ja irgendwie auch so ein bisschen Vergeltung im Spiel, sage ich mal, ne? Von ihrer Figur beziehungsweise so ein gewisses Trauma irgendwie überkommen und die wird ja schon fast inszeniert wie eine, ja, die eigentlich fertig ist mit allem und sich irgendwie nur noch so mit Medikamenten über Wasser hält, aber ja, ob ich so dieses leicht Pathetische da gebraucht hätte, sei mal dahingestellt, aber trotzdem insgesamt eine sehenswerte Folge, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Mir hat die gefallen, ich fand die gut und ich, also mit diesen Alienwesen und so hat man jetzt ja nicht so viel drüber gelernt, könnte man noch mehr drüber lernen. Aber also nicht, dass ich jetzt was gebraucht hätte, aber da könnte ich mir schon vorstellen, oh, das fand ich halt so spannend und auch vom Setting vielleicht, dass man da schon noch irgendwie erfahren könnte, worum, was sind da so die Hintergründe. Und es war jetzt auch die längste Episode dieser Staffel, glaube ich, mit 17 Minuten. Also die haben sich schon Zeit gelassen in der
Folge. Ja, ist vielleicht so wirklich Man darf nicht vergessen, Jennifer Yu Nelson ist ja hauptverantwortliche Produzentin des Ganzen und wenn die dann sich was vornimmt, dann wahrscheinlich auch so als Centerpiece, habe ich das Gefühl, ne? Wobei, ja, also das von David Fincher ist dagegen ja wirklich ein Snack, ne?
Ja, genau.
Dann kommen wir zur nächsten Folge, die da heißt 400 Boys. spielt in einer nicht näher definierten, ja, nicht direkt Zukunft. Auf jeden Fall, alles ist gefühlt verwüstet. Und wir erleben den Konflikt von rivalisierenden Banden beziehungsweise Gangs in den Straßen von, ja, ich glaube, es sollte New York sein.
Habe ich auch aufgeschrieben, ja.
Schon auch, also so von der Gangstruktur hat das schon so Anleihen von so Straßensamurai oder so. Aber das Ganze wird dann kombiniert mit ja, denjenigen Kräften, die für die Verwüstung verantwortlich sind. Und obwohl ich das nie wirklich gesehen habe, aber ich meine, es geht auch so in die Richtung, das ist wirklich eigentlich so die Love, Death and Robots-Variante von Attack on Titan, habe ich das Gefühl.
Okay, habe ich nicht gesehen, ja.
Ja. Wahrscheinlich, ich meine, jetzt kriege ich dafür ordentlich in den Sack, aber ja.
Also vom Look her sind wir jetzt auch weg von 3D-Animationen, sondern ich weiß nicht, was ist das, so ein gezeichneter, auch so ein bisschen Cell-Shading-Look, ultra dreckig.
Ja,
ne?
Schon, ja. Sehr detailarm.
Ja, genau, viele flächige Farben auch so benutzt, also ganz viel Rot, ganz viel Schwarz, alles sehr dunkel. Und diese beiden, oder diese, im Grunde müssen sich dann diese Gangs, die man so ein bisschen kennenlernt, dann halt zusammenraufen und ihre, ja, wie gesagt, ihre Zerwürfnisse über den Haufen werfen und sich zusammentun, um halt gegen diese 400 Boys zu kämpfen. Und dann wird es auch das erste Mal jetzt, würde ich sagen, richtig brutal, ne? Richtig brutal.
Oh,
es fließt Blut ohne Ende. Hier wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Hier wird einiges gezeigt. Aber alles in einem Comic-Stil und so, von daher schon abstrakt alles.
Ja, ist natürlich alles stark überstilisiert, ne? Also allein schon die Proportionen der Figuren sind total überspitzt und dann natürlich auch noch diese Bedrohung, ne? Muss ich jetzt ja eigentlich drum rumquatschen, egal, ich mach's trotzdem.
hab ich auch gefragt.
Ja, gut, also das ist halt. Ich hatte auch Assoziation zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Meets Attack on Titan, irgendwie so ein klein wenig. Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint. Was natürlich da auch reinfließt, ist so diese Gangdynamik. Da ist ja auch klar irgendwie eine afroamerikanische Prägung mit drin. Und da haben wir dann ja auch, ja gut, er ist eigentlich kein Afroamerikaner, sondern Engländer. John Boyega haben wir ja hier im Original im Voicecast. Ja.
Ah, guck. Okay.
Ja, genau. Bekannt aus, als Finn aus den heißgeliebten Star Wars Sequels. Und Ed Skrein ist hier auch mit am Start. Ich weiß jetzt gar nicht, wen er gesprochen hat. Vielleicht das Riesenbaby, keine Ahnung.
Moin.
Aber
Ed Skrein hat was gemacht?
Der war im ersten Deadpool von Tim Miller, war der.
Okay.
Der Schurke mit dem langweiligsten Namen der Welt, ja.
Ja.
Ich, ja gut, meine Meinung zum ersten Deadpool muss jetzt hier nicht rein. Ed Skrein, den kennt man zum Beispiel auch. Der war der erste Dario Naharis in Game of Thrones, aber damit kannst du wahrscheinlich jetzt noch weniger anfangen.
Lange, ja. Ja,
lang ist her.
Ich hatte sag du.
Nee, alles gut, sag.
Ich hatte irgendwann, die Gangs tun sich ja zusammen und dann kommt es halt zum großen Endkampf, ne? Und bevor, sie locken dann ja quasi die Bedrohung auch an und das machen sie dann mit hier so Musik und Trommeln und so weiter. Und das war für mich so 1A Gorillas Musikvideo. Das sah genau gleich aus, genaue Vibes. Ich dachte so, okay, das ist gerade irgendwie cool. Bisschen langsamer. Aha. Aber ich hatte genau die Vibes von dem, wie hieß das erste da? I'm happy, oder so.
Ja, scheiße.
Ne? Das war irgendwie genau der Vibe.
Ich weiß den Namen nicht und ich liebe Gorillas. Scheiße. Boah, ist das peinlich.
Feel Good Inc., war es das?
Feel Good Inc. ist das, was da... Alter, ich gucke jetzt nach. Das
Clint Eastwood...
Doch, es ist Clint Eastwood, glaube ich.
Ja, es ist Clint Eastwood.
Es ist Clint Eastwood. Boah, das ist ja wohl, das ist iconic as fuck, ne? Also, ja, die Assoziation kann ich nachvollziehen. Und es hatte schon auch eine gewisse, also da kam eine andere Dynamik in die Folge, ne? Vielleicht hätten sie das sogar noch ein bisschen komprimierter halten können. Ich meine, die ist jetzt nicht, wer weiß wie kurz, aber auch nicht, wer weiß wie lang natürlich.
Na, 15 Minuten.
Aber so dieses Gangzeug hätte man vielleicht ein bisschen, also weiß ich nicht, da geht's ja dann auch noch irgendwie um irgendwelche anderen Sachen, glaube ich, mit der anderen Gang und das hat mich jetzt nicht so interessiert, aber ganz ehrlich, das Ding ist so kurz, also kann man sich gut ansehen. Ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, diesen Animationsstil, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, den gab's auch schon mal in Love, Death and Robots, aber ich komme einfach nicht drauf.
Kann ich dir nicht helfen, ja. Ich fand die Folge an sich okay. Der Look kriegt mich nicht so ganz, aber es war okay, so.
Ja, der Look, der ist sehr eigenwillig, würde ich sagen, ne? Und auch etwas, was man in der Form heutzutage eigentlich gar nicht mehr sieht, weil es ist ja, weiß ich nicht, das ist ja 2D-Animation eigentlich schon fast, ne, eher, oder in die Richtung geht's. Und, ja, es ist vor allem auch etwas, was man mit dem Gewaltgrad da auch nicht sehen würde in dem Bereich, ne?
Ja, das stimmt.
Aber dafür schätzen wir Love, Death and Robots. Ja, ich würde sagen, wir springen zur nächsten. Ich weiß gar nicht, hattest du das Gefühl, dass wir diese Katze schon mal gesehen haben?
Wir müssen mal eben sagen, warte, wir sind jetzt The Other Large Thing, ne?
Genau, Folge 5, Entschuldigung.
Okay, ja. Irgendwas war hier gerade bei mir durcheinander, sorry. Schon mal gesehen? Nee. Garfield oder was?
Ja, ich ja, oder Krumbein aus Harry Potter, musste ich auch dran denken. es gab doch hier diese, es gibt doch sowohl in der dritten Staffel als auch in der ersten schon dieses mit 3 Robots. Und das wurde irgendwie letzte Mal abgeschlossen, also vor 3 Jahren meine ich, mit einer Katze, die irgendwie auf dem Mond sitzt und dann sagt, ja, wen hattet ihr erwartet? Elon Musk. Oder irgendwie so ein Gag war da. Und hier hatte ich das Gefühl, dass das so ein geistiger Erbe davon ist, aber das hier basiert ja tatsächlich auch wiederum auf einer Kurzgeschichte und kann man schnell abreißen. Wir erleben ja die Allmachtsfantasien eines Katers, der seinen Besitzern erlaubt zu existieren. Und die Besitzer kaufen sich dann einen Hausroboter, der dann ganz flugs mit ihm kommunizieren kann auf Katzisch. Und da will er eigentlich so ein bisschen die Weltherrschaft an sich reißen. Also im Prinzip eigentlich Brain aus Pinky und Brain anstatt als Maus oder Ratte, jetzt als Katze.
Ja, genau. Und irgendwie ist das ja so ein bisschen das Motto dieser Staffel in so ein paar Folgen, dass wir jetzt irgendwie in die Köpfe, sag ich mal, oder in die Perspektive rutschen von nicht den Menschen, sondern womit auch immer sie sich gerade umgeben, ne? In dem Fall jetzt Haustiere oder später kommen dann noch irgendwie einfach Hausutensilien.
Haushaltsgeräte,
ja. Genau. Katzen kommen ja auch später nochmal vor. Und genau.
Ja, also das zieht sich schon durch.
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch, ja. Weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich fand es hier auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr charmant. Also das fand ich ganz witzig, wie auch dann ab und zu ganz kurz rausgegangen wird und die Perspektive von den Menschen quasi kurz gezeigt wird. Dass man einmal so checkt, hier, wir sind jetzt quasi in der Perspektive und nicht in einer vielleicht weirden Welt. Und ja, es eskaliert dann so ein bisschen so, dass der Kater sich dann mit dem Roboter ja zusammenschließt und sie im Grunde eine Revolution starten wollen, ne? Und bis das Ganze dann auf die Spitze zu bringen. Die Folge fand ich tatsächlich, hätte mir ein bisschen länger gehen können, weil ich irgendwie, das ging auf einmal alles sehr schnell. Also der Anfang war so alles relativ bedacht und dann auf einmal so, wir machen jetzt das, dann machen wir das und dann haben wir das Thema schon erledigt und der Roboter kann auf einmal sich in sämtliche Energiesysteme oder was einhacken, ohne irgendwas mit der Wimper zu zucken. Ist okay, kann man hinnehmen in einem Kurzfilm, aber dann ist Revolution, zack, vorbei und denkst, ja, das war's. So, da hätte ich jetzt aber noch 2-3 Minuten dranhängen können.
Ja, auch weil es ja eigentlich sehr charmant war einfach, ne?
Ja.
Also von der Animation her sehr, sehr hochwertig, ne? Also der Kater, die einzelnen Haare, richtig, richtig gut. Und was ich als Kontrast dazu dann sehr gerne mochte, weil ich bin ganz ehrlich, als der Kater am Anfang eingeführt wird, dachte ich jetzt wirklich, wow, das ist jetzt nahezu fotorealistisch. Und dann sehen aber die Menschen, A, sind die sehr eigentümlich gestaltet, ja, und B, sind das auch wirklich keine typischen Animationsfiguren. Also normalerweise siehst du ja eigentlich, wie im Realfilm, Animation siehst du in der Regel eigentlich, ja, ästhetische Menschen. Und das hier sind wirklich überhaupt keine.
Nee, ich musste so ein bisschen an Knetfiguren oder so denken. Also
ja,
die waren irgendwie so ganz komisch proportioniert auch. Und die sollten halt dann, nicht entstellt, aber sie sehen halt einfach merkwürdig aus, ne? Auch wie sie sich verhalten natürlich, da werden sie dann auch so ein bisschen dekonstruiert und genau, im Grunde sehen quasi die Katzen und die Roboter in Anführungszeichen normal aus und die Menschen dann aus der Perspektive einfach quasi ein bisschen anders. Und jetzt nicht das Design, aber so die Lichtstimmung und die der generelle Vibe ändert sich ja auch dann immer so ein bisschen, wenn man die Perspektive ändert. Also das geht dann da so ein bisschen mit, hatte ich so das Gefühl. Dass dann auch klar ist, okay, jetzt sind wir in der anderen Perspektive.
Ja,
und jetzt ist gerade alles so ein bisschen vielleicht heller und netter, wenn man jetzt in der Perspektive der Menschen ist, so für die. Und in der anderen Perspektive der Katze alles eher so ein bisschen dunkler und düsterer, oh, dystopischer. Genau.
Mm. Ja. Ja, das hat mir, und der Roboter, gesprochen von John Oliver tatsächlich, ist dann, glaube ich, so, also der ist ja eigentlich so das Bindeglied dazwischen, ja, aber mit seiner Art und Weise, John Oliver ist ja einfach generell großartig hier von Daily Show oder Daily Tonight, ich weiß es jetzt nicht genau.
John Oliver der Tonight hat einfach, oder?
Genau, John Oliver
oder
Tonight, der
Tonight.
Hat ja... Genau, und er hat ja zumindest im jetzt im Mufasa nicht, weil er wohl irgendwie zu Disney kritisch war, aber er hat ja in dem fürchterlichen, also zumindest in meinen Augen fürchterlichen König der Löwen Remake hat er ja Zazu gesprochen zum Beispiel auch.
Mhm.
Und der kann solche Rollen einfach wunderbar rüberbringen. Also ich fand das herrlich und ich kann mich dir anschließen. Ich hätte da gern noch mehr von gesehen. Vielleicht gibt's da irgendwann ein Sequel von oder so, aber da wäre mehr Potenzial gewesen.
Ja, das war einfach, die hätten sich noch ein paar Gags rausholen können oder wo sie vereinen sich dann ja im Grunde mit den Nachbarkatzen, aber das ist wirklich ja in 10 Sekunden durch. Also das war so, da sind wir jetzt und zack. Und ich so, jetzt kann man doch irgendwie was machen.
Ja, ich meine, das Ende ist natürlich auch böse irgendwo,
klar,
ne, natürlich, aber ja, es geht dann so sehr zapzerab. Das ist, das wirkt merkwürdig gehetzt bei der Folge. Also da hast du auch wirklich den Eindruck, wie du gerade schon meintest, obwohl es so kurz ist, dass da wirklich ein ganz schöner Tempowechsel ist am Ende. Ne? Also wirklich schon fast ein anderes Pacing, könnte man sagen. Das hat dem Ganzen nicht so gut getan, aber ich fand's, also technisch fand ich's wirklich extrem respektabel, könnte man sagen. Weiß ich nicht, im Hinblick auf die Perspektive zu Katzen, beziehungsweise dem Bild, was der Mensch so von der Katze hat, beziehungsweise umgekehrt, ist das schon wirklich sehr amüsant gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dadurch, dass wir mehr sehen wollten, heißt ja nur, dass wir es gut fanden. Also, mir hat die Folge Spaß gemacht.
Definitiv. Also, die ist auch einfach zu kurz, um langweilig zu sein.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu was anderem, was eigentlich auch relativ kurz ist, nicht animiert und für mich leider in dieser Kürze langweilig. Es tut mir leid. Wir erleben einen, was ist das, ein Vikar oder auf jeden Fall ein Priester, der an einen Strand gerufen wird vom US-Militär. Es sind dort Aliens gelandet und die wollen halt... natürlich denkt man üblich, ja, die wollen die Welt erobern, aber nein, die wollen irgendwie mit, also zumindest der Priester soll mit denen kommunizieren Und das Ganze basiert irgendwie auch auf einer Kurzgeschichte oder was, ist inszeniert von Tim Miller, also dem Macher von Deadpool und so der Schirmherr des ganzen Projekts hier. Und es ist natürlich auch, das ist ungewöhnlich, wir haben bis auf diese Alien-Spezies haben wir hier tatsächlich reale Schauspieler. Darunter, ich weiß nicht, hast du ihn erkannt, Graham McTavish, also diesen bärtigen älteren?
Ja, doch, also kam mir bekannt vor, auch Rhys Davis, genau, er ist ja aus House of the Dragon.
Genau.
Und
aus den Hobbit-Filmen.
Ja. Genau.
Oder Witcher war der, glaube ich, auch drin, ist jetzt auch egal.
The Witcher sehe ich auch gerade.
Genau.
Ja.
Der hat.
Genau, nee, habe ich erkannt. Und da, ich fand, also das ist halt, ja, wie du sagtest, eine Realfolge, da sind ja noch ein paar vielleicht bekanntere Gesichter dann dabei. Jetzt Rhys Darby, der den Vater gespielt hat, hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Konnte mich jetzt nicht dran erinnern, woher, aber hatte, glaube ich, schon ein paar Sachen gemacht. Ja,
ja, es ist die erste Live-Action-Folge. Ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen, es gab in der ersten Staffel eine namens Ice Age. Da kann ich mich aber wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Aber die...
Nein, die war cool.
Ja, ich habe irgendwas...
Das war die, wo die in diesen Kühlschrank gucken und dann den Kühlschrank aufmachen und im Kühlschrank findet dann quasi so ein Miniaturleben statt.
Ach,
und dann geht's da halt rein.
Oh Mann, ich habe die immer mit dem Joghurt zusammen geworfen irgendwie in meinem Kopf. Es ist einfach zu lange her. Love, Death and Robot Staffel 1, die kam damals wirklich so aus dem Nichts und dann 18 Folgen, bang. Aber wir haben hier reale Aufnahmen und Tim Miller hat ja damit auch Erfahrung, aber ich bin ganz ehrlich, diese Folge fand ich fand zwar diesen Verweis in Hinblick auf die Aliens, also ich frag mich, ich weiß nicht, kennst du Per Anhalter durch die Galaxis?
Natürlich.
Hattest du den Eindruck, dass das mit dem Delfin eine Anspielung war?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe auch gelesen, dass es inspiriert ist durch Per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe es überhaupt nicht gerafft, muss ich sagen. Also ich verstehe nicht so ganz. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Arrival irgendwie.
Ja.
Ne, es kommen jetzt Aliens auf die Erde und wir müssen jetzt mit denen kommunizieren. Cool, es geht dann eher um die thematische Kommunikation mit dem Priester dann ja, glaube ich. Und das ist dieser Delfin da, der jetzt irgendwie hier der Messias ist. Okay,
ja.
Und jetzt? Und ich habe es nicht verstanden. Also ich weiß nicht, was mir die Folge sagen wollte. Es wird ja auch irgendwie viel kritisiert, dass es real ist.
Mhm.
Da weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so das Problem.
Nee.
Gerade weil, wie gesagt, gab es ja auch schon eine. Und ich meine, die Aliens sind ja animiert und so. Also für mich muss schon irgendwas Animiertes, glaube ich, dabei sein. Sonst wäre es jetzt irgendwie falsch hier. Aber es ist ja integriert. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, auch wenn es schon deutlich anders ist. Aber irgendwie habe ich keine Ahnung, was da geredet wurde, hat mich nicht berührt. War nix.
Ist auch einfach überraschend, dass das in der Form von Tim Miller kommt, weil er hat ja, ich glaube, in der zweiten Staffel, und das war ja wirklich was ich ihm gar nicht zugetraut hatte, da war ja diese Folge mit dem angespülten Riesen am Strand. Ja. Ne? Da musste ich auch mal kurz dran denken, weil es ist ja hier eigentlich gar nicht mal so ein unähnliches Szenario. Das hätte man auch ähnlich eigentlich inszenieren können. Aber während, wie gesagt, das ist der Regisseur von Deadpool 1, den ich wirklich überhaupt nicht leiden kann. Der ertrunkene Riese, das war großartig, das war melancholisch, das war nachdenklich, wunderbar, poetisch wirklich schon. Und dann ist das hier, keine Ahnung, was das sollte. Also, es hat für mich irgendwie nirgendwo hingeführt. Es war auch für das, was es erzählt, irgendwie. Also, ich meine, die Folge ist ja jetzt nicht die kürzeste, aber die erzählt einfach irgendwie nichts.
Ja. Nee, genau, ja.
Also,
und dann ist der Delfin, der da so komplett irgendwie chaotisch im Meer rumzappelt. Ich sag, ja, okay, aber weiß ich nicht, irgendwie nee. Kontext. Also, hat für mich nicht funktioniert. Keine Ahnung, was die mir sagen will.
Also, was ich höchstens so sagen kann, die Animation von diesem Alien-Viech, was irgendwie auch aussah wie so ein Kompromiss aus, du hast schon recht, Arrival und wieder Mars Attack so ein klein wenig. Das sah schon gut aus. Also ich meine, da interagieren die ja mit, oder also ist ja in reale Aufnahmen mit Compositing. Das sah schon gut aus. Also man merkt, wo Tim Miller seine Stärken und auch wirklich Referenzen hat, ne? Aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr, sehr mau. Also wenn ich jetzt auch mehr gucke, also wir haben ja gar nicht gesagt, Golgotha heißt die Folge.
Ich meine, Kontext, Golgotha ist halt die Stadt, in der ja Jesus gekreuzigt wurde.
Genau.
Jetzt heißt die Folge so und jetzt haben wir den Delfin als Messias. Aber das ist irgendwie zusammengewürfelt.
Man hat das Gefühl, da stecken irgendwie, also obwohl ich konnte irgendwie gar nicht fassen, dass das jetzt wirklich eine reale Kurzgeschichte ist, auf der das basiert, weil es wirkt da alles so wahnsinnig random. Also so.
Ja, da vielleicht ist da auch noch was weggekürzt tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Also.
Dass der in der Kurzgeschichte schon ein bisschen mehr Raum ist, um auch Dinge auszuführen und nicht einfach nur so passieren, random.
Ja, das kann man es eigentlich zusammenfassen. Random Alien Invasion. So könnte man die Folge eigentlich nennen, wenn man es ehrlich benennen würde.
Ja.
War nix. Wir haben aber noch eine zweite Regiearbeit von Tim Miller, die da heißt The Screaming of the Dinosaur beziehungsweise Schrei des Tyrannosaurus. Magst du uns kurz zusammenfassen, worum es geht?
Wir haben Mr. Beast, der im Weltall im Orbit vom Jupiter, glaube ich, quasi so ein bisschen Hunger Games Spiele oder was auch immer veranstaltet, in denen die Champions, die in die Arena gelassen werden, gegen Dinosaurier ein Rennen machen müssen.
Ja.
Und die eigentlichen Dinosaurier, die wir sehen, wie nennt man die nochmal? Die mit den Hörnern und den
Triceratops, glaube ich, ne?
Sein.
Ja. Ja,
Kindheit ist lange her. Triceratops, sehr gut. Gegen die kämpfen die im Grunde und müssen halt versuchen zu überleben.
Ja.
Und am Ende kommt dann noch der riesige neue, unerwartete Gegner. Ich frage mich, wer das denn wohl sein kann aus dem Folgentitel.
Ja, ich glaube, Tim Miller hat's gespoilert.
Auch noch?
Nein. Ist
ja wirklich im Titel.
Also im Titel hat es gespoilert. Also die Assoziation zu Hunger Games hatte ich auch, nur halt in Space. Mr. Beast ist so ein bisschen der Caesar Flickerman dieser Nummer hier, oder?
Ja. Ich fand es ein bisschen random. Also ich wollte gerade fast schon eine Überleitung machen, weil du hast gerade gesagt, bei Golgotha, das sah alles auch technisch super aus. Und ich meine, es sieht hier einfach eigentlich alles technisch super aus in der Serie. Aber Mr. Beast sah wirklich sehr merkwürdig aus. Und in der Folge fand ich jetzt das erste Mal, es werden sehr viele Personen gezeigt. Personen machen ist immer, finde ich, extrem nochmal aufwendiger, weil es wirklich einfach so real sein muss, dass es gut aussieht. Und hier hatte ich eigentlich mit den anderen Personen nicht so das Problem, aber Mr. Beast sah irgendwie wirklich super merkwürdig aus. Und er war jetzt im Grunde drin als Gag. Also ich glaube, als Gag und als Leutezieher. Ich meine, 400 Millionen Follower auf YouTube oder was, da kann man wahrscheinlich schon mal eine Folge mit ihm machen und ihn irgendwie so reinholen.
Ja.
Aber das sah ein bisschen merkwürdig aus. Dann das Setting fand ich halt super weird. Aber das ist ja auch eigentlich ist ja ganz geil, dass man sich mal solche Sachen überlegen kann und halt einfach mal rumexperimentieren kann. Von daher fand ich das eigentlich, muss ich sagen, ganz okay. Ich fand das ganz unterhaltsam, wie dann auch die Dinos sahen super aus. Ich fand eigentlich sah alles ganz okay aus, bis halt die Leute. Und dann sieht man halt so ein bisschen, ne, die reichen Leute schauen jetzt dabei zu, wie mit ihren geilen Blicken da irgendwie die zu Tode geweihten Champions halt sich versuchen, irgendwie überleben zu kämpfen und sie haben geilen sich jetzt daran auf oder so und dann wird das natürlich nochmal so ein bisschen auf die Schippe genommen. Nichts Neues, aber so ein weirdes Setting und ich fand das ganz witzig.
Also vom Setting her fand ich es tatsächlich doch schon auf eine, also nicht erfrischend, aber eine wilde Mixtur.
Ja.
Und technisch, wow. Wow, also das ist eine Machtdemonstration von Blur Studios gewesen. Also klar, über die Menschenanimation, zumindest bei Mr. Beast, da kann man drüber streiten, wobei ich glaube, der sollte auch ein bisschen, der sollte sehr abgedreht aussehen, glaube ich.
Ja, aber für mich sah der so ein bisschen, ich hatte Star Wars Prequel Vibes ganz oft.
Also, ja, so Uncanny also, ein bisschen auch, ne?
Ja, ja, genau. Und das muss ja eigentlich, fand ich jetzt nicht so sein, gerade weil der Rest so gut aussah.
Ja, der Rest ist, aber also, also was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, waren die Dinosaurier. Also die sehen besser aus, also man kann es kurz machen, es ist hier Hunger Games meets Jurassic World in Space. Die Dinos, also wirklich, die sehen besser aus als in allen Jurassic World Filmen. Und ich hab, also der kurze Kampf dann zwischen den beiden, also Spoiler, dem Tyrannosaurus und dem Triceratops, wow, war das geil. Und da floss auch richtig, richtig Blut einfach, ne? Also sowas, ja. Sowas siehst du in keinem Jurassic World Film, gar nicht.
Nee, also da ging es auf jeden Fall richtig zur Sache und dann war es ja auch noch ein absolut episches Tyrannosaurus-Finale tatsächlich. Ja. Also ja, hat Spaß gemacht, ja.
Ja, die Hauptfigur von, gesprochen und? Von Bai Ling, die, ja, ich muss sagen, da fand ich, es ist auch wieder sowas Sentimentales, was ich da nicht brauche, dieses, ach ja, mit dem Wolfsrudel und ja, gut, das ist, es war okay, ja, aber.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, das ist bestimmt auch irgendwie noch metaphorisch aufgeladen oder symbolisch aufgeladen, was ich vielleicht jetzt gar nicht so gecheckt habe, durch diese, ja, Wolfen und es ging viel um, glaube ich, noch Blüten und dadurch, dass es irgendwie ja alles in chinesischer Sprache, glaube ich, auch gesprochen war und untertitelt dann auf Englisch, da kann man bestimmt noch ganz viel reinlesen, was ich da jetzt gar nicht unbedingt gesehen habe.
Ja.
War aber wahrscheinlich eher so Beiwerk, aber hat jetzt nicht gestört.
Ja, ich fand's okay. Also gut, jetzt im Hinblick auf die Wölfe, also die Metapher, die war jetzt nicht, wer weiß, wie deep. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, war jetzt aber auch kein Störfaktor. Ist, also technisch ist das für mich hier, glaube ich, der Peak gewesen. Also ich habe noch, also so geil animierte Dinos. Muss man erstmal hinkriegen und da auch noch irgendwie, weiß ich nicht, einen emotionalen Moment damit sogar noch rüberzubringen gegen Ende oder die Schlussszene an sich, die war ja, die hatte auch einen starken Panem-Vibe, ne? Also das war schon cool. Also doch, insgesamt mochte ich die Folge schon. Die ist halt ultra brutal, ne? Und auch vom Character Design her auch, da werden keine Gefangene gemacht. Das ist wirklich schon so. Also da kommt richtig durch, dass Fincher und Tim Miller diese Serie hier erdacht haben, so als, es ist ja im Grunde die Heavy Metal Verfilmung, die Fincher, glaube ich, schon seit ewigen Zeiten machen will, ne? Also von diesem Heavy Metal Magazin. Okay, ja. Und stattdessen haben sie im Grunde ihr eigenes Heavy Metal Magazin in Serienform konzipiert. Naja, wir gehen über zum nächsten, was eine völlig andere Nummer ist, oder?
Ja, es wird super weird. Und ja. Also befinden wir uns in einem Flugzeug, im Grunde in der Liberty Bell. Der Zeichen oder der Stil ist jetzt wieder eher gezeichnete Art, 2D-mäßig, ne? Ja. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, soll jetzt also wir sind in Nazi-Deutschland und in einer Kirche werden gerade irgendwelche in der Sekte Rituale, Blutrituale und so weiter durchgeführt. Mhm. Und diese Kirche soll jetzt im Grunde von dem Bomber, von dem Flugzeug eben attackiert werden, um sich außer Gefecht zu setzen. Genau. Und dann geht's einfach nur, wird dann Dämon beschworen, glaube ich, mit den Bibelsprüchen, ja. Sektensprüchen, der dann sich an das Flugzeug klammert und da halt jetzt ein, keine Ahnung, 10-minütiger Kampf entbrinnt, ja, mit der Flugzeugmannschaft und halt diesem Dämon. Und du hast gerade ultra brutal gesagt, ich glaube hier Peak brutal.
Ja. schon wirklich bizarr. Ne? Wobei, kurze Anmerkung, ich glaube, es ging um Frankreich. Ne? Eher, glaube ich, so irgendwie die Deutschen greifen Frankreich an.
Es war irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Grenze war oder es war auf jeden Fall Nazi, also Hakenkreuz-Symbole und Flaggen auch am Start.
Ja, ja.
Aber es stimmt, sie haben irgendwie Frankreich gesagt. Ne?
Ja, genau. Und sowohl von der Stilistik her, als auch so vom Plot her, in Anführungsstrichen Plot. Ich hatte extrem starke Vibes von sowas wie Hellboy. Also der Stil, der Zeichenstil, der erinnert sehr an Mike Mignola, also eben den Hellboy-Erfinder. Das wird den anderen Kollegen vom Nerdbedarf-Podcast, Patrick, liebste Grüße, sehr freuen, glaube ich. Viel Spaß mit dieser Folge. Natürlich auch im ersten Hellboy geht's ja, also jetzt in dem Kinofilm mit Ron Perlman, natürlich nicht in dem anderen, geht es ja auch darum, sich irgendwie mit Nazis zu kloppen, ne? Und auch irgendwas Übernatürliches in Hinblick auf Nazis und Hellsing musste ich auch ein bisschen denken an den Anime Hellsing. Wie ging es dir?
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, aber also der hat bestimmt einige Anleihen an alles, was so vielleicht auch so ein bisschen dämonischer und christlicher Rituale dann so vereint in sich und dann gleichzeitig vielleicht auch super brutal ist.
Ja.
Und so absurd und bizarr dann noch dazu, ne?
Ja, wirklich.
Dann hat ja dieser Dämon, der da beschworen wird, dann ja im Grunde so ein Engelsmaskengesicht oder so, was dann wahrscheinlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so der Schlüssel war, um den dann zu brechen oder so.
Genau.
Aber das sah dann auch super absurd aus und es war. Also, ich meine, wie lange kann so ein Flugzeug abstürzen und überhaupt noch fliegen? Okay, aber der Kampf war schon sau spannend.
Ja.
Also, ich habe auch keinen Überblick gehabt, wie viele jetzt wirklich an Mannschaft auf diesem Flieger waren. Aber andauernd sind welche gestorben, also es waren viele. und es ging permanent zur Sache, immer wieder vor und zurück. Leute werden angegriffen, rausgezogen, komplett in all ihre Körperteile zerlegt und Blut fließt ohne Ende. Aber alles sehr abstrakt. Ja. Also das war echt, weiß nicht, ob das unterhaltsam war, aber wahrscheinlich schon.
Ja, auf seine Art halt. Ich fand schon insgesamt cool. Ich hatte, ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, in Hinblick, also was du gesagt hast, in Hinblick auf diesen Dämon.
Ja.
Eigentlich ist das so eine rotzige Variante von dem Ohngesicht von Studio Ghibli aus Chihiros Reise ins Zauberland so ein bisschen.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Und ja.
Ja, gut, okay. Oder so von der Art und Weise, wie es inszeniert war, hat es auch sehr was von Akira, aber das hast du wahrscheinlich auch.
Das habe ich natürlich gesehen, klar.
Oh, okay.
Ja, das stimmt.
Dann, hol Chihiro nach.
Ich habe mich gefragt, was die, es waren ja sehr viele Arme und Hände in meinem Spiel, ob das noch irgendwie eine Bedeutung, Symbolik oder so hatte. Also der Dämon hatte ja auf einmal dann irgendwie, war das ganze Flugzeug voller Arme und so und hat nach den Leuten gegriffen. Aber
ja,
konnte ich mir jetzt erstmal keinen Reim drauf machen.
Ich hatte so ein bisschen drüber nachgedacht, es gibt ja in manchen Religionen oder Mythologien gibt es ja so Gottheiten mit vielen Armen beispielsweise.
Also Indien zum Beispiel,
zumindest so die
und so, ja.
Genau, da hatte ich die Assoziation.
Shiva,
Aber ansonsten, ich muss sagen, den religiösen Kontext habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ich habe ihn jetzt nicht ausgeblendet, aber der ist ja namensgebend, also How Ziki God Religion.
Ja.
Der Titel ist auch sehr zynisch im Hinblick auf das Ende. Es ist schon wirklich so ein richtiger, so ein palpiger Trash ist das eigentlich schon, ne? Also wirklich wie aus so einem Comicbook der 60er Jahre oder so. Aber dahingehend hat es schon für mich funktioniert und visuell war das mal, was anderes will ich sagen.
Ja, und das hat halt, also das wusste, was es sein will, so, ne? Das war.
Ja,
Religiosität war halt so der Unterbau. Dann kann man halt den Dämon beschwören und hat Blut im Spiel. Und danach wird halt schön gemetzelt. Und das wusste ja halt, was es sein will und hat, also hat funktioniert, genau. Und sah auch vom Stil her eigentlich, glaube ich, nicht so meins. Das war auch wieder sehr dreckig, düster. Diesmal dann eben auch viele Rottöne und so. Aber hat gepasst einfach, ne? Und wenn es passt, dann ist es auch, passt es sehr gut zusammen. Und dann funktioniert das auch, wenn einem vielleicht der Stil an sich jetzt mir in dem Fall nicht so zugesagt hat. Aber das heißt nicht, dass es schlecht aussah. Aber das, also sah super aus. Hat sehr gut gepasst hauptsächlich.
Es war schon wirklich ein Schlachtfest, ne?
Ja.
Also in der kurzen Zeit, wie bizarr kann man in Animation einen Körper malträtieren? Das ist schon wirklich, in der Hinsicht ist das schon eigentlich auch eine Demonstration gewesen. Aber auch so herrlich gegen Sehgewohnheiten gebürstet, was das angeht. Fand ich solide, die Folge. Ist halt wieder, also ja gut, diesen religiösen Touch, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das ist eigentlich ein reines Genre-Ding.
Ja, aber gewesen, irgendwie hat es in dieses Setting schon so vom Vibe her auch reingepasst. Also das ja, hat das schon was dazu schon beigetragen, fand ich, dass man sich in diesem, zumindest diesem Kult jetzt irgendwie gerade befindet und alles jetzt gerade Dämonenkult, Blut, Religiosität, Kreuze, Christlichkeit, so das hat schon alles, fand ich, zusammengepasst.
Und das dann noch kombiniert mit Hakenkreuzen.
Genau.
Das war eine sehr eigene Mischung, ja. Eine Mischung ist auch die neunte, die vorletzte Folge. Auch wieder basierend auf einer Kurzgeschichte von John Scalzi. Den Namen habe ich jedenfalls öfter im Abspann gelesen. Ich glaube, er hat auch die Katzenfolge geschrieben. Und das hier, es basiert nicht auf einer Kurzgeschichte, aber er hat es auf jeden Fall geschrieben. Ja, das ist wirklich so eine, eigentlich eine Nummernrevue mit prominenten Gastsprechern, oder?
Ja, ich muss jetzt erstmal gerade gucken hier. Ich wusste gar nicht, ich habe im Vorgespräch gesagt, die Stimmen erkenne ich immer alle nicht, aber es war jetzt hier Jennifer Garner, ja. Kevin Hart, Brad Goldstein. Ja. Oh, Brad Goldstein, habe ich gar nicht gecheckt. Mhm. Ja, also, wie du sagst, gespickt mit Promis.
Ja.
Und wir gucken jetzt am Anfang, jetzt schlüpfen wir quasi wieder, ne, in die andere Rolle, in einen Thermostat, ja, eine Zahnbürste, eine Überwachungskamera und dann wird sich im Grunde aufgeregt, wie Menschen mit diesen Gegenständen umgehen und was sie davon halten und eine Dusche ist noch am Start und dann ist man ja so, also ich meine, die Folge geht 8 Minuten und man hat wahrscheinlich ebenso viele Haushaltsgegenstände und dann ist man so 30 Sekunden bei einem Haushaltsgegenstand, der dann 2 Sätze verliert. Ja, fand ich irgendwie nicht so geil. Konnte ich wenig mit anfangen. Ich glaube, es geht dann wirklich immer auf die, oder wovon sie dann lebt, sind halt die flotten, kurzen Sprüche, die dann die Gegenstände halt bringen. Aber am Ende hat für mich alles auf den letzten Gag hinausgelaufen. So. Der war gut. Ja, da habe ich gelacht.
Okay. weiß ich den noch? Ich bin gerade überlegen.
Das letzte war ja ein Katzenklo. Mehr sage ich nicht.
Ach so, ach ja, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, ja. Okay,
also das war schon sehr witzig. Aber ja, sonst war das so eine Kollektion aus witzigen Sprüchen, die ich nicht so witzig fand. Ja.
Ja, es wirkt so ein bisschen skizzenhaft, ne? So nach dem Motto, wir probieren jetzt mal ein bisschen was aus. So rein stilistisch flirtet es so ein bisschen mit Stop Motion,
ja,
hatte ich das Gefühl.
Ja. Es war so ein Mix aus Stop Motion und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir auch schon mal so eine Folge hatten, wo es so im Haus oder ein Staubsauger war doch mal irgendwie der Rogue geht oder so und sich gegen seine Besitzer auf. Und irgendwie hatte ich so davon dann auch die Vibes, so ein bisschen Mix aus diesen Sachen, ja.
Ja, das wirkte hier so ein bisschen fast wie so eine Aufwärmrunde für dann so, also theoretisch könntest du es sogar dran tackern an Stephen Kings Regiearbeit Maximum Overdrive, ne, wo alle möglichen Haushaltsgegenstände und so weiter ausflippen.
Mhm.
Nicht gucken den Film, der ist ganz... Obwohl viele haben ja so als Guilty Pleasure, aber nein, der ist einfach nicht gut. Punkt. Aber es gibt einen sehr lustigen Podcast dazu, der aber, glaube ich, nicht mehr online ist. Egal. Ja, war ganz nett, waren nette Ideen drin. Ich musste schon sehr lachen über den Vibrator tatsächlich.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was er gesagt hat, aber der war auch ein Satz und nach 10 Sekunden weg. Und ich dachte so, hä, ich habe noch gar nicht gecheckt. Vielleicht war es witzig.
Ja, oder nee, das mit am besten fand ich, glaube ich, noch das Waffeleisen, von wegen, ich bin irgendwie verschenkt worden und ich liege jetzt hier im Schrank von der Studentenbude und bin eigentlich noch nie benutzt worden und gehe auch nicht davon aus, dass sich das ändert. Das war auch
stimmt,
ganz
nett. Das war auch gut. Da vielleicht hat sich der eine oder andere da ertappt gefühlt, ne?
Ja, wahrscheinlich. So einige könnte ich mir vorstellen. Ja,
der Duschkopf war auch mir, okay. Und der letzte Gag war schon witzig. Also stimmt schon, es war schon nicht schlecht. Aber es hat auch Fleisch gefehlt.
Ja, es ist halt so ein richtiges, es ist so ein richtiges Zwischenspiel. Also mal angenommen, du würdest alle Love, Death and Robots Folgen einfach aneinander schneiden, so als ein großes Happening, was du ja theoretisch machen kannst, wenn du Netflix guckst und dann Vor- und Abspann immer weglässt, dann läuft das ja in einem durch. Dann wären die so, glaube ich, so als Breaks eingefügt gewesen, diese einzelnen Clips, weil das war ja im Grunde eigentlich nur eine Aneinanderreihung, ne? Also da war ja nicht mal irgendwie, ja gut, am Ende ist ein bisschen ein roter Faden mit drin, zu dem Schlussgag, ja stimmt, der war wirklich gut, aber
es sind die Mainzelmännchen von Love, Death & Robots.
Oh, das trifft es gut, das trifft es richtig gut, ja, aber nicht ganz so jugendfrei, sagen wir es mal.
Genau.
Es ist so das Love, Death and Robots Mainzelmännchen-Äquivalent zu den Mainzelmännchen, die in der Heute-Show auftreten, das würde ich sagen.
Ja, das passt gut. Das stimmt.
Ja. Und dann sind wir auch schon last but not least bei der letzten Nummer. Manuel, du bist der bessere Synoptiker, walte deines Amtes.
Du hast schon gesagt, last but not least, für mich glaube ich tatsächlich die stärkste Folge, um das schon mal vorwegzuschieben. Wir sind in London 1757 und in einem St. Luke's Asylum und wir haben wieder eine Katze. Und diesmal kriegen wir nicht nur eine Katze, sondern noch ein paar mehr Katzen, die sich quasi zusammentun. Und die Katze ist im Grunde das Haustier von einem Dichter, der ja Gedichte schreibt gerade. Und wird heimgesucht von Satan höchstpersönlich. Denn Satan möchte natürlich das Ende der Menschheit herbeiführen und alles an sich reißen und die Welt untergehen lassen. Und macht dafür der Katze Joffrey einen Vorschlag, um eben quasi der Katze anzubieten, ne, nur das, was sie haben will, ganz viele, nicht Süßigkeiten, aber Katzensnacks und so weiter, alles, was man sich erträumen kann, kann sie bekommen.
Ja.
Aber sie muss halt dafür sorgen, dass die Seele des Dichters den Satan, oder dass der Dichter, glaube ich, ein Gedicht für Satan schreibt, ne, und damit dann quasi die Seele von ihm einnehmen kann. Und ja. Ich fand das so geil. Also alleine schon von der Atmosphäre, von der Musikstimmung, so eine ganz viele klassische orchestrale Musik, vom Zeichenstil her oder was auch immer, ist so ein Mix irgendwie gewesen, hat für mich, ich war da wirklich gebannt nochmal, muss ich sagen. Gerade wo ich die Folge davor halt irgendwie nicht so gut fand und das jetzt tonal total anders war, war ich hier von Sekunde 1 drin. Und wir haben jetzt auch sprechende Katzen und so, ist auch wieder alles ein bisschen weird, aber hat für mich super funktioniert, muss ich sagen. Wie sieht's bei dir
aus? Von der visuellen Gestaltung hat es mich, du hast auch den Oscar-Gewinner Flow gesehen, oder?
Ja.
So, also zumindest die Katze oder die Katzen hatten.
Ja, ich dachte am Anfang, Flow 2.0.
Ja, wirklich. Also, und das hat so einen leichten, also auch schon bei Flow, und ich meine es jetzt auf keinen Fall abwerten, weil Flow ist fantastisch gewesen und völlig zu Recht gewonnen. Es hat auch so ein bisschen was, also auch so, was so die Figuren angeht. Es hat mich so an diese, die gibt es ja inzwischen nicht mehr, diese Telltale Games, hat mich das ein bisschen denken lassen.
Stimmt.
Wir haben ja tatsächlich auch relativ prominente Stimmen, also Satan, gesprochen von niemand Geringerem als Dan Stevens. Das fand ich richtig geil. Also das ist so eine der Sachen, von denen man nicht weiß, dass man sie schon immer geil finden würde, wenn man sie bekäme. Und der Dichter ist, glaube ich, Jim Broadbent gewesen.
Ja, genau.
Na?
Und dann haben wir noch hier die ganzen, JB, ja. Wie heißt er? JB Blank.
Blank.
Aus ja. Barry oder Arcane, Better Call Saul. Ja.
Stimmt. Und Breaking Bad natürlich. Nika Futterman, die kennt man aus als Asajj Ventress aus gefühlt allen Star Wars Animationsserien, zuletzt auch in Tales of the Underworld, haben wir auch besprochen, ja. Gerne reinhören. Ja, ist eine sehr prominente Voice-Besetzung, eine tolle Gestaltung tatsächlich, von den Farben her auch wirklich sehr eigenwillig, insbesondere auch was die Katzen angeht.
Mhm.
Ja, fand ich auch sehr beeindruckend, wobei es für Love, Death and Robots geht es schon wirklich jetzt Richtung, das ist ja schon wirklich Richtung Fantasy eher, würde ich sagen, die ganze Nummer, ne?
Ja, klar, aber ja, das war schon sehr fantastisch. Ja, das stimmt, in dem Sinne.
Na, also dann auch mit diesem, wobei ich muss sagen, es kam für mich dann zum Schluss so ein bisschen aus dem Nichts mit diesem, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass sie Katzen mit Portalen irgendwie reisen können oder also das.
Ja,
das war seltsam.
Musst du mal jetzt nochmal gucken. Ich glaube, also man nimmt ja vieles einfach hin in den Kurzgeschichten, muss ich sagen, weil ja nicht viel erklärt werden kann.
Ja.
Also so viel hinterfragt und alles verstanden habe ich da bestimmt nicht. Sie sagt ja irgendwann nochmal, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, was sagt er irgendwie? Genau, und sie sind ja irgendwie auch stammt von Engeln ab. Auch sie gehen dann kurz in die ägyptische Mythologie rein und so und sagen dann, und als solche können wir eben den Platz zwischen den Worten beanspruchen quasi. Und ich glaube, den haben sie dann ja auch so ein bisschen für das, in Anführungszeichen, Reisen oder sich durch Dinge durchbewegen und so benutzt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Mhm. Ja gut, ist ein Argument. Ja, es kam für mich so ein bisschen am Ende jetzt nicht total aus dem Nichts, aber ja, war schon okay. Ja, ist eine sehr ungewöhnliche Folge tatsächlich. Und es hat natürlich auch, es hat schon wirklich so, also auch durch den Teufel und hier Pakt mit dem Teufel und so, es hat schon so leicht was von Faust ein klein wenig, ne? Also. Nein. Ich musste noch mehr, weil der Teufel nimmt ja auch dann so diese Gestalt an. Du kennst Tim Thaler, oder?
Nee. Sagt mir gerade nichts.
Weil, also ist ja der Teufel, also in Tim Thaler kurz mal abgerissen, wird ein kleiner Junge von jemandem, der sich irgendwie als ein schwerreicher Typ ausgibt, der verkauft dem sein Lachen. Und also sein kindisches Lachen, und in Wahrheit ist dieser Baron aber der Teufel, und und also der sind wir ganz oberflächlich abgerissen. Ja. Und der Teufel gibt sich ja hier auch so eine, ja, eben halbwegs menschliche Gestalt, ne, die dann immer auch wieder gebrochen wird, und das fand ich visuell auch wahnsinnig geil.
Ja, und das passt schon mit den Anleihen auf jeden Fall. Jetzt geht's halt irgendwie um die Verse, um die Gedichte. Und nicht um das Lachen oder so.
Genau.
Aber könnte eine Inspiration gewesen sein, ja. Genau. Also ich weiß auch gar nicht, warum, aber gerade auch, ich fand in der Folge wirklich auch die Musik einfach großartig.
Ja.
Das war irgendwie das Orchestrale, und das hat alles super gut das unterstrichen und die den Vibe gut transportiert, und das ist bei mir, also Musik ist bei mir schon immer, das hilft sehr viel, mich in sowas reinzuziehen.
Ja,
und das waren jetzt 15 Minuten, und ich war eigentlich die ganze Zeit gebannt vom Bildschirm tatsächlich, obwohl ich vorher vielleicht so ein bisschen verloren war, aber also, ich kann mich da nur wiederholen, ich fand die super.
Hast du denn hier, das würde mich mal interessieren, hast du denn hier das Gefühl gehabt, dass du da gerne noch mehr gehabt hättest, oder hat das für dich?
Tatsächlich nicht.
Ja.
Nee, das hat für mich, glaube ich, so als runde Geschichte funktioniert.
Also in sich geschlossen relativ, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Ja, wie gesagt, bis auf diesen Einen Aspekt aber hatte ich jetzt schon erwähnt, mochte ich die auch ganz gerne. Also ich fand die schon sehr stimmungsvoll. Also bei der Musik, da bin ich bei dir. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen erwartbar an der Stelle in so einem Setting 18. Jahrhundert. Aber es ist effektiv auf jeden Fall. Ja.
Ja, und es war dann irgendwie gut integriert auch in diese Zeit, dass dann aber auch so ein bisschen dieser fantastische Aspekt, wie du ja gesagt hast, schon drin war. Das hat das alles, war so gut zusammengemischt in allem. Und das hat irgendwie bei mir Klick gemacht.
Stil sicher inszeniert dahingehend auch einfach, ne? Genau. Warte mal, ich gucke mal nach. Auch wieder eine Dame auf dem Regiestuhl, Emily Dean, die hat... Ah, okay, die war vorher im Animationsbereich tätig, unter anderem bei zwei von den Lego-Filmen, also Lego Batman Movie und The Lego Movie 2, also als Story Artist.
Ja, gut.
Jetzt hier, ja.
Das ist eine Hausnummer.
Ja. Und Secret Level hat die ja auch schon, da hab ich ja gar nichts von gesehen, das ist ja, ist die nicht auch von Blur Studios, oder?
Ich weiß nicht, das war ja Amazon auf jeden Fall. Wäre jetzt komisch, wenn die sich zusammen einmal Amazon, einmal Netflix machen, oder?
Aber es ist aber Tim Miller auch dran beteiligt, ja. Ja, gut. Ja, bei Secret Level war ja, also ich habe es da noch gar nicht geguckt, aber das ist ja, irgendwo habe ich ja Leuten hören, das ist ja eigentlich eine Werbeserie für verschiedenste Videospiel-Franchises, ne? So ein bisschen.
Ja, ich meine, kann man natürlich Werbeserien nennen, aber es geht natürlich um Videospiele, dann ist es halt natürlicherweise wahrscheinlich eine Werbeserie, was das angeht.
Das lässt sich nicht.
Ja, ich fand es auch nicht so gut, muss ich sagen. Ja, ich habe es gesehen, aber da hat mich wenig abgeholt.
Ja, sie wollten damit auch, glaube ich, wirklich so direkt auf den Zug von Love, Death and Robots aus aufspringen. Dahingehend wahrscheinlich, ist ja auch nicht verkehrt, hat ja Star Wars Visions auch schon gemacht. Ja, aber Love, Death and Robots ist halt immer noch was ganz Eigenes, wo Leute wirklich absolut versponnenen Scheiß machen dürfen. Und einfach auch, also fällt mir jetzt nochmal ein, bei Close Encounters of the Mini Kind oder egal, ja. ist jetzt egal.
Ja, war richtig.
Späte Uhrzeit. Da wurde ja sogar einmal Dings angedeutet, Sodomie, ne? Das sind so Sachen, die siehst du in solchen Animationsdingern einfach nicht. Und deswegen ist Love, Death and Robots, also kann ich sagen, für meinen Teil, ich finde es immer wahnsinnig schlimm, wenn Leute Animationen in die Kinderecke schieben. Und das ist leider heute einfach immer noch so. Es zieht sich quer durch. Und Love, Death and Robots ist die ultimative Antithese dazu. Und auch wieder mit dieser Staffel, ja.
Ja, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ich fand insgesamt, wir können ja, denke ich, zu einem Fazit überleiten.
Ja, ja, ja.
Habe ich jetzt keine Folge, wo ich sagen muss, das ist jetzt vielleicht eine, die werde ich für immer im Kopf behalten. Da waren vielleicht die anderen Staffeln ein bisschen stärker.
Ja.
Meine Highlights waren sicherlich tatsächlich die erste und letzte Folge und was war es hier, diese
Katzen?
Katzen, das war charmant so. Also da war einiges dabei, was gut war, ein bisschen was nicht so gut war und dann vielleicht so ein, zwei Highlights. Die aber fand ich, glaube ich, mit denen, was vorher gab. Also so ein richtiges Highlight im Vergleich zu vorher hatte ich jetzt nicht.
Ja, das ging mir ähnlich. Das ging mir ähnlich. Also bei der letzten Staffel hat man direkt im Kopf Chibaru, ne? Und auch bei den anderen so die ein oder anderen Dinger und wenn es nur die beknackte Nummer mit dem Joghurt ist. Aber so richtig, was richtig heraussticht, nicht nur technisch, sondern auch so auf dramaturgischer Ebene, auch wenn das natürlich immer ein sehr beengter Raum ist, tat jetzt hier nichts so richtig für mich. Es ist natürlich immer noch Meckern auf hohem Niveau. Das ist also allein schon, dass dieses Projekt in der Form überhaupt existiert, ist feiernswert. Ja. Und es darf auch gerne noch weitergehen. Ich meine, wir hatten jetzt immerhin zwar 45 Folgen, aber da wird noch mehr kommen. Also ich finde es auch gut, dass es jetzt auch wieder eine längere Staffel ist, weil man muss sagen, die zweite und die dritte, die waren ja, glaube ich, jeweils kürzer. Also klar, die erste hatte 18 Folgen, ne? Das ist halt, kam halt wirklich out of the blue damals. Aber zweite und die dritte.
Die hatten 8 und 9, ja.
Genau, die fühlten sich so ein bisschen an, als wäre das eigentlich eine große Staffel gewesen, die sie dann aber nur so scheibchenweise veröffentlicht haben. Also die kamen ja auch relativ dicht hintereinander.
Ja, auch, no? Stimmt, ja.
No? Und
ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben.
Nee.
Und jetzt ist ja halt 10. Und wenn man jetzt das Red Hot Chili Peppers Video nicht gucken will, hat man auch 9. Also.
Ja. Obwohl, kommt das. Also, okay.
Ja,
das,
wir fanden es ja beide gut.
Ja, das bleibt auch im Gedächtnis, das muss man sagen. Es bleibt zumindest im Gedächtnis. Es hat
genau.
Jetzt emotional, intellektuell nicht so viel gegeben. Aber, also, David Fincher in dem Stil, es hat auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es hat bei mir auch so ein bisschen getriggert, dass wir ja zuletzt auch so Musiker-Biopics in einem sehr eigenen Stil bekommen haben. Also jetzt, ob es dieses Pharrell Williams-Ding war mit Lego oder aber auch der Robbie Williams-Film, den ich immer noch gucken muss. Beides Williams, auch nicht schlecht.
Ja, also ich hatte auch, ich wollte es nicht auch noch erwähnen, aber ich hatte absolute Batman-Vibes und der Film ist so geil, den müssen wir alle gucken.
Ja, den hat
alle.
Wirklich, ja, den, er steht auf meiner Liste, den Pharrell-Film werde ich mir, weiß ich nicht, wie es der Life in Pieces oder sowas, keine Ahnung, ist hier völlig untergegangen, aber Batman ist noch mehr untergegangen. Kann man wirklich empfehlen. Und wenn ihr nochmal sowas, okay, nicht sowas in die Richtung, aber das hatte ich vorhin noch gelesen und dann machen wir auch hier Schluss. David Fincher hat zuletzt auch einen Werbespot inszeniert für Xbox tatsächlich, der auch sehr anders ist mit einer Ratte, die ja in ihrem Arbeitsleben gezeigt wird und dann halt zu Hause vor der Xbox. Und ja, ist natürlich eine Werbebotschaft, aber kann man sich gerne mal ansehen, geht auch nur so 80 Sekunden oder so, das hier noch an der Stelle angemerkt. Und das soll es gewesen sein, ist jetzt tatsächlich echt lang geworden, aber es waren jetzt auch 10 Folgen. Ihr dürft uns da draußen natürlich gerne in die Kommentare bei YouTube auf tele-stammtisch.de oder aber noch lieber auf dem Discord-Server schreiben, wie ihr die vierte Staffel Love, Death and Robots seht. Habt ihr da Highlights, Lowlights etc.? Lasst uns das gerne wissen, lasst uns diskutieren. Wir freuen uns immer und ja, ansonsten liked uns, teilt uns. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt und wo man teilen kann. Und Manuel, hast du noch letzte Worte? Ansonsten klicke ich mich jetzt aus und überlasse sie dir.
Schaut auch bei Spotify vorbei, bewertet uns gerne. Das klingt immer abgedroschen, aber das sind so die Sachen, die tatsächlich helfen. Lasst da Kommentare da und dann machen wir das hier noch ein bisschen länger für euch und sind spätestens bei der nächsten Staffel wieder dabei. Ich hoffe, deutlich eher für andere Sachen.
Gerne. Alles klar. Mach es gut. Ciao, ciao.
Tschüss.